Ja, Barbara, wir stehen exakt an der Stelle, wo die Tour, Tatort-Tour, keine A49 losgehen soll. Bevor wir da näher drauf eingehen, würde ich von dir gerne nochmal hören, also A49, Ausbau, worum ging es da eigentlich? Was ist eure Kritik?
Ja, wir haben grundsätzlich gesagt, die Autobahn an sich darf gar nicht gebaut werden, weil sie gegen europäische Wasserrecht-Rahmenrichtlinie verstößt, gegen europäisches Wasserrecht, weil sie beim Herrenwald ein geschütztes FFH-Biotop durchschneidet. Und wir sagen von Beginn an, dass die damalige Umweltverträglichkeitsstudie, die 97 gemacht wurde und die dort auch gesagt hat, diese Trasse beinhaltet so viele Zielkonflikte des Umweltschutzes, nicht gebaut werden sollte. Diese Umweltverträglichkeitsstudie ist bereits in den 90er Jahren verändert worden. Es gibt davon mindestens 4 Fassungen mindestens. Und in der letzten Fassung bzw. den Fassungen, die auch den Gerichten zur Entscheidung über den Bau der A49 vorgelegt wurden, ist die erste Fassung nicht vorgelegt worden. Also mit dem Fazit des damaligen Planungsbüros, die gesagt haben, von dieser Trassenplanung sollte man absehen. Und das haben wir auch erst noch mal kürzlich neu aufgearbeitet. Es gibt also auf unserer Homepage dazu auch noch eine ganz neue Berichterstattung. Das ist vollkommen aufgearbeitet, dass hier getrickst wurde, sage ich mal mit meinen Worten, und dass man sich eigentlich den Bau der A49 erschlichen hat. Und man hat gesagt, es ist die sogenannten öffentlichen Interessen sind gewahrt, weil 13.600 Arbeitsplätze geschaffen würden. Richtig ist, man hat für diese schon bestehenden Arbeitsplätze einfach nur diesen Anschluss hier haben wollen, diese durchgebaute A49, insbesondere für den Standort Stadt Allendorf, sollte eben für das dortige Gewerbe, was ja schon vorhanden ist, eben dieser Autobahnanschluss gewährleistet werden. Und man hat da so einige Winkelzüge gemacht, damit eben die Hürden, die erheblichen Hürden beim Wasserrecht, wir gehen hier mit der Autobahn durch eine Wasserschutzzone 2 im Glehntal, wo eben 500.000 Menschen in der Region bis Frankfurt mit Wasser versorgt werden. Dort liegen zentral für die mittelhessischen Wasserversorger 12 Brunnen, Förderbrunnen. Und allein der Bau hat ein wahnsinniges Risiko beinhaltet. Also der ehemalige Geschäftsführer der Mittelhessischen Wasserwerke hat selber gesagt, der Herr Schäfer, es handelt sich hier um eine Operation am offenen Herzen. Und wenn die schief geht, haben wir ein Problem mit der Wasserversorgung in der Region. Und das Zweite ist natürlich beim Bau und Betrieb der Autobahn, wenn Sie eine Havarie haben mit Schadstoffaustritt und so weiter, haben wir das unmittelbar dort drin. Und bis jetzt kennen wir kein Havariekonzept. Und deshalb haben wir immer gesagt, man kann ja natürlich den Standort Stadt Allendorf anbinden, aber von dort aus, das war ja auch die ursprüngliche Forderung, geht die Autobahn nach Marburg. Von Stadt Allendorf Richtung Marburg, weil dort ist auch Richtung Gießen. Wir sind hier gar nicht. Die Autobahn soll ja Kassel mit Gießen besser verbinden. Wir sind hier erkennbar im Vogelsbergkreis und sie kommt bei Gemündenfelder im Vogelsbergkreis raus und also weit von Gießen entfernt, trifft dort auf eine A5, die jetzt im Moment noch vierspurig ist, komplett jetzt schon überlastet ist. Alle Menschen in Deutschland kennen eigentlich Homberg an der Ohm durch die Staumeldungen dort. Und jetzt kommt auf diese bereits überlastete Autobahn noch eine vierspurige Autobahn. Und das wird zu erheblichen Problemen dort auch führen, ist auch in der Presse schon vielfach diskutiert worden, dass wir dort einen Stauschwerpunkt kriegen dann. Und dann wird sich der Verkehr, es werden ja 21.000 Fahrzeuge pro Tag vom Ohmtal-Dreieck Richtung Kassel erwartet, also in eine Richtung. Man wird ja dann auf der Gegenrichtung eine ähnliche Frequenz kriegen. Und wenn dort also Stau ist oder Unfall, wird sich das hier in die Region ergießen. Und der zweite Vorteil, den die A49 bringen sollte, Entlastung der Region, das sehen wir noch lange nicht. Es ist auch so, dass das Teilstück, was jetzt schon bis Schwalmstadt erschlossen ist, Frankenhain-Tunnel, wo, als das offen gemacht wurde, gibt es im Prinzip jetzt schon die ersten Beschwerden aus diesen dort aus der dortigen Region, die einen Dörfer sagen, wir haben jetzt überhaupt keinen Verkehr mehr. Also bei uns kauft jetzt auch keiner mehr was, weil hier keiner mehr durchfährt. Wir sind jetzt abgehängt. Und die anderen sagen, ja, Moment mal, wir haben viel mehr Verkehr, weil wir jetzt den Zulaufverkehr auf die Autobahn haben. Ist ja logisch. Niemand fliegt auf so einer Autobahn. Das heißt, ich habe ja einen Zulaufverkehr durch die Region. Und da sind manche Ortschaften eben entlastet. Mit der Folge, da fährt keiner mehr durch und sie fühlen sich jetzt sozusagen abgehängt. Und mit der anderen Folge, man hat einen Zusatzverkehr, der die Region überlastet. Und Gilserberg hat gerade eben eine Pressemitteilung rausgegeben, Edermünde, Kassel sogar. Also Kassel hat jetzt eine Pressemitteilung rausgegeben, sie fordern mehr Lärmschutz, weil die haben die enorm jetzt schon extreme Lärmprobleme, Edermünde auch. Die haben schon eine Lärmschutzinitiative. Und Kassel fordert jetzt schon mehr Lärmschutz, wenn die A49 durchgebaut ist, weil im Prinzip alle entlang der Trasse vor diesem Lärm jetzt schon Angst haben, obwohl sie noch nicht gebaut ist. Und Homberg um, wir stehen ja jetzt hier in Dannenroth, wir gucken auf diesen Damm der A49 und da ist vollkommen klar, null Lärmschutz. Ja. Dieser Lärm wird eben in alle Richtungen sich verteilen, je nach Wetterung, also Witterung. Lärm ist ja unheimlich abhängig von Witterung und je nach Witterung wird sich das hier durch die ganze Landschaft verteilen. Und das sind so die Auswirkungen, die wir kritisieren. Grundsätzlich sagen wir aber, die nicht gesicherte Wasser, der nicht gesicherte Wasserschutz und die erhebliche Zerstörung der Natur, die Zerschneidung der Landschaft, die Folgen. Also man hat jetzt plötzlich Regenrückhaltebecken gebaut, die überhaupt nicht in der Planung waren, weil man festgestellt hat, die gesamte Entwässerungsberechnung war fehlerhaft. Man hat halt, das ist eine Autobahnplanung, die in den 60er Jahren begonnen hat, eigentlich erste Idee 1929 und dann unter den Nazis zurückgestellt wurde, dann unter Leber, dem Minister Leber, SPD, aufgegriffen wurde in den 60er Jahren, Wirtschaftswunder, jeder soll 10 Minuten von der Autobahn entfernt sein und man hat dann, ist es nochmal liegen geblieben bis in den 80er Jahren und dann hat man sie entwickelt und die wesentlichen Planungsdaten für diese Autobahn stammen eben aus den 80er, 90er Jahren. Wir haben aber jetzt 2024 und wir haben jetzt eine ganz andere Situation. Wir haben neue Erkenntnisse des Klimawandels. Man hätte diesen Dannröder Wald, 85 Hektar besten, gesunden Laubmischwaldes, ein Vorzeigewald, von dem also führende Forstleute sagen, der hätte den Klimawandel unbeschadet viele Jahre überstanden, weil er in sich selbst ein Kühlaggregat quasi gewesen ist. Den hat man jetzt geöffnet mit einer breiten Schneise. Und man hat damit auch die Wasserversorgung natürlich gefährdet, weil der Wald hält ja das Wasser im Boden. Und wir wissen ja, wie wichtig auch die Böden, die Waldböden für die Wasserspeicherung sind. Jetzt knallt da bei dieser Hitze die Sonne ungebremst rein. Man hat das alles versiegelt. Also man hat auch diese Probleme. Und was wir vor allen Dingen sehen, sind riesige Probleme, die wir mit Starkregen kriegen können. Also die wir ja jetzt auch schon haben. Und die Autobahn ist an vielen Teilen so weit ein, in den Boden eingesenkt, dass dort regelrechte Fallen für die Autofahrer, wenn da Starkregen, wie wir sie jetzt auch im Vogelsberg hatten, mit Erdrutschen und so, wenn wir das in der Form dort kriegen, werden Leute in diesen Tunnelröhren schwimmen. Ja? Also sie sind ja wie Röhren in den Boden, ohne dass eben ein Tunnel oben drüber ist, aber man kommt ja da nicht mehr raus, wenn man dann einmal da drin schwimmt. Und das ist ja alles nicht eingepreist damals. Also man hat in diesen Berechnungen, hat man Regenfälle zugrunde gelegt, die man in den 80er, 90er Jahren kannte. Und das, was jetzt in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, das hat man ja gar nicht mehr berücksichtigt. Also man baut jetzt noch ein paar Regenrückhaltebecken, weil man gemerkt hat, dass die Entwässerung, das passt hinten und vorne nicht. Und deshalb sind wir ja auch bei der ganzen Geschichte Wasserschutz, Entwässerung noch dran. Und noch ein ganz kardinaler Punkt ist natürlich Rüstungsaltlasten. Im Wasergebiet haben wir halt ein großes Gebiet im Herrenwald in der Nähe von Stadt Allendorf, wo eben das größte Rüstungsgebiet der Nazis in Deutschland halt war. Und da hat man enorme Rüstungsaltlasten. Und da sind wir halt der Auffassung, das lassen wir auch gerichtlich, wird gerade gerichtlich geprüft, dass sie enorme Mengen belasteten Belasse der Erde verlagert haben, ohne dass die sorgfältig untersucht wurde und von denen wir teilweise gar nicht wissen, wo die gelandet ist und wo die jetzt eben verseucht ist mit irgendwelchen Schadstoffen, Pack, Hexyl, sonstige Abspaltungen von TNT und solchen Geschichten. Also wir haben den großen Verdacht, dass das nicht hinreichend überprüft worden ist, auch von den Behörden, wo diese Dinge gelandet sind und dass die einfach irgendwo in der Landschaft auch rumliegen, wo wir es gar nicht wissen, dass die Leute jetzt dadurch gefährdet werden.
Ja, Barbara, krass, ne? Also wir haben ja das große Wäldersterben oder die Problematik mit den kaputten Wäldern. Hier haben wir einen kerngesunden Mischwald und da brettern sie auch nochmal eine Autobahn durch. Ich habe mal so ein paar Zitate rausgeschrieben und zwar Ferrero, weil wir hatten es ja eben mit den Arbeitsplätzen. Ferrero, Zitat, die Autobahn ist für die Wirtschaft von höchster Priorität. In einem multinationalen Unternehmen sind gute Verkehrsstrukturen unerlässlich zur Standortsicherung. Deshalb danken wir der Planungsbehörde für ihre schnelle und gute Arbeit, Zitat Ende. Fritz Winter Eisengießerei GmbH, Zitat, wir brauchen die A49 für eine schnelle Logistik und den Fortbestand unserer Arbeitsplätze, Zitat Ende. Und zum Schluss noch Ulrich Eitel, der Geschäftsführer der Marburger Tapetenfabrik. Wir haben uns kürzlich für den Bau eines modernen Hochregallagers am Standort Kirchhain entschieden. Ohne Vertrauen auf die Fertigstellung der A49 wäre unsere Entscheidung wohl anders ausgefallen. Zitat Ende. Barbara, kannst du mir mal Folgendes erklären? Ich meine, wenn man zum Beispiel einen guten Bahnanschluss hätte, dann könnten diese Firmen doch sogar hier voll auf ökologisch machen und werben, wir transportieren unsere Güter auf der Schiene und nicht auf der Straße. Das wäre doch super Werbung. Warum nicht? Ist das Sturheit oder was ist das?
Also das wäre eigentlich eine Frage an die Firmen, ne? Ja. Aber ich frage mal, wann ist das Zitat von Ferrero? Von wann ist das? Denn Ferrero hat während der Rodung und Räumung des Dannröder Waldes veröffentlicht, sie brauchen diese Autobahn nicht. Also sie haben damals in der Presse erklärt, weil es natürlich unpopulär war, dass ausgerechnet jetzt für so eine Firma, die ja für viele Dinge für Kinder produziert und dann gesagt wurde, ja, aber die Zukunft dieser Kinder wird mit so einem Bauwerk ja gefährdet. Und die haben damals in der Presse ganz klar betont, sie brauchen diese Autobahn nicht, für sie wird sie nicht gebaut. Das kann man in der Presse heute noch nachlesen. So. Widerspricht dem Zitat, was ich jetzt gehört habe.
Habe ich von eurer Seite, ne?
Genau, es widerspricht auch der Tatsache, dass sie kurz nachdem dann die Rodung und Räumung des Dannröder Waldes durch war und der Autobahnbau begann, dann ihre Erweiterungspläne auf den Tisch kamen. Also sie haben ja mittlerweile einen Erweiterungsplan für ihr Gelände dort in Stadtallendorf eingereicht. Ich weiß gar nicht, wie weit das gediehen ist. In jedem Fall haben sie gleich auch Bäume gerodet in erheblichem Umfang wurden dann auch neue Bäume gerodet. Und ich weiß, dass einige von uns da auch dann Einwendungen gemacht haben und dort auch tätig geworden sind. Wir haben auch aufgerufen, dass sozusagen dass das mal öffentlich gemacht wird, mit welchen widersprüchlichen Aussagen Ferrero da arbeitet. So. Und sie haben einen Gleisanschluss auf ihrem Gelände liegen, das ist ja das. Also das ist auch, habe ich in irgendeinem Bericht jetzt gesehen, sie haben dort einen Gleisanschluss, den müsste man nur reaktivieren wieder. Und ich glaube, diesen Produkten ist das vollkommen egal, diesen Schokoladensorten, ob sie über die Autobahn fahren und dort im Stau stehen, weil man hat ja enorm viel Stau auf den Autobahnen.
So ist es.
Ja, oder ob sie jetzt mit der Bahn fahren, gut, da hat man auch Stau, das klappt auch nicht. Man hat ja im Prinzip das gesamte Verkehrssystem auch durch den ständigen Neubau von Autobahnen und Straßen im Prinzip zum Kippen gebracht, weil man ja durch den Neubau so viel Geld verschlungen hat hier, das kostet ja auch mindestens schon das Dreifache von dem, was mal geplant war, dass man eben für die Sanierung und den Erhalt der Brücken und der Straßen ja viel zu wenig getan hat und im Prinzip man ja Gefahr läuft, dass bevor diese neuen Autobahnen und Straßen überhaupt fertig sind, schon die alten zusammengebrochen sind. Und man hat ja bestimmte Bereiche, also wie ich bin oft in Wiesbaden, die Salzbachtalbrücke, ja mal kurz, da haben sie Glück gehabt, dass die nicht zusammengebrochen ist unter dem laufenden Verkehr und dass man da nicht noch Opfer zu beklagen hatte. Also diese gesamte Verkehrspolitik ist ja vollkommen verfehlt. Und deshalb ist das im Prinzip auch völlig falsch, dass man diesen Firmen nicht aufgibt, wenn da ein Gleisanschluss ist, dass sie den auch nutzen müssen. Dasselbe gilt auch für die Fritz Winter. Fritz Winter hat ja sogar ein Standort in Niederofleiden, Homberg-Niederofleiden noch, in dem Innogebiet. Und dort haben sie ja sogar Richtung Stadtallendorf auf eigene Kosten, haben sie ja die gesamte Strecke reaktiviert. Da war die Ohmtalbahn, die ist ja irgendwann stillgelegt worden in den 80er Jahren. Und Fritz Winter hat auf eigene Kosten das Teilstück von Niederofleiden, MHI quasi, bis zu ihrem Standort nach Stadtallendorf wieder ertüchtigt. Und angeblich fahren sie ja zu 90% auf dem Teilstück auch auf dem Gleis. Also heißt das ja, im Prinzip könnten sie im anderen Fall ihr anderes Zeug genauso auf dem Gleis weiter transportieren und wären bei einem ordentlichen Gleisanschluss und guten Verbindungen auf der Schiene überhaupt nicht auf die Autobahn angewiesen. Und das Letzte war jetzt, glaube ich, noch die Tapetenfabrik. Na gut, also ich bin auch der Meinung, auch Tapeten müssen nicht unbedingt, dabei handelt es sich auch nicht um verderbliche Ware oder sowas, ja. Die kann man ganz locker über die Schiene transportieren und auch da meiner Meinung nach ist die Autobahn, zumal sitzen ja in Marburg, nein, sie sitzen eigentlich in Kirchhain, meine ich. Und von da sind sie schnell in Marburg und dann da Richtung, hat man die, ja, den Zugang zum Gießener Ring und ist dann schnell auch auf der A5 nach Süden, ist man ja viel schneller. Mir kann keiner erzählen, dass sie hier rum diesen riesen Umweg fahren, um quasi erst durch den Vogelsberg zu fahren, dann auf eine völlig überlastete A5 und von da nach Gießen. Also ich bin gespannt, wenn die in Betrieb geht, die Autobahn, wenn man das mal evaluiert, dass was wirklich an Verkehr, also wenn man die Verkehrsströme dann mal analysiert, ob ausgerechnet die Tapeten von der Tapetenfabrik tatsächlich hier rumfahren. Die einzige Richtung, die vielleicht schneller wird, ist Kassel. Das könnte ich mir vorstellen. Aber Richtung Gießen ziehe ich in Zweifel, dass sich das lohnt. Und wir vermuten, auch viele vermuten, dass wenn die Autobahn erstmal in Betrieb geht, dass ganz viele bei Stadtallendorf abfahren, wenn sie von Kassel kommen und dann sowieso Richtung Marburg-Gießen fahren, weil das die direkte Richtung ist. Dass man diesen Schlenker über die A49 gar nicht nehmen wird von da aus. Das ist unsere Prognose.
Ja, wir können ja noch mal hören, was das Navi sagt. Am 7. August 2024, wir hatten es schon gesagt, startet die Tour, die Tatort-Tour, keine A49, ist aber kein Sonntag, der 7. August, sondern Mittwoch, Tatort, ein kleiner Karlauer. Eine Radtour, die von Dannenroth über etliche Orte des Widerstands bis nach Berlin führt. Nochmal, von Dannenroth bis nach Berlin führt. Ja, ich sehe schon dein Gesicht sowieso ein bisschen skeptisch jetzt. Gut, und dort mit einer gut zweiwöchigen Mahnwache endet. Zunächst einmal, was wollt ihr mit dieser Aktion erreichen?
Also, ich muss zugeben, dass es nicht meine Idee war. Deshalb verteidige ich jetzt mal eine Idee, die ich zwar gut finde, aber ich muss zugeben, dass sie nicht auf meinem Mist gewachsen ist. So, nicht, dass jemand denkt, also, das haben sich eine ganze Menge...
Barbara ist jetzt super sportlich geworden oder was denkt?
Nee, eben nicht. Also, ich kann diese 720 Kilometer schon mal gar nicht mit dem Fahrrad fahren, ja. Aber es hat halt sich eine Gruppe gebildet. Wir sind ja mehrere Gruppen, die weiter im Widerstand aktiv sind. Ich bin mehr so bei der Rechtsgruppe. Ich kümmere mich mehr darum, was es an rechtlichen Dingen noch gibt. Ich war hier aber immer mit dabei und mache sehr gerne Werbung dafür und schreibe auch für die Presse und so weiter. Also die Idee ist einfach nochmal, sie handelt sich ja als Denkmaltour. Also einmal den Denkanstoß zu geben. Man hat hier halt so einen alten Wald gerodet und wir transportieren da eine 270 Jahre alte Baumscheibe aus einer der letzten Eichen des Dannenröther Waldes. Das war, das letzte Baumhaus auf dieser Eiche. Und das hat der Förster Zuli mit einem anderen zusammen. Die haben halt die Scheibe präpariert, hergestellt, ein bisschen konserviert, ein bisschen aufgehübscht, würde man heute sagen. Und die steht jetzt hinten in einem Elektrolastenrad drin. Und sie soll halt zeigen, was wir geopfert haben für eine Autobahn, die hochzweifelhaft ist in unseren Zeiten. Also wir haben halt in der Klimakrise, in der fortschreitenden Klimakrise, im Prinzip eine Lebensversicherung geopfert, denn der Wald ist eine Lebensversicherung für uns. Und wir haben diese Lebensversicherung geopfert quasi für etwas, was unser Leben ja noch mehr bedroht. Ja, diese Autobahn als Teil einer weiteren um sich greifenden Mobilität, mit diesen ganzen Zerstörungsaspekten, die ich ja eben schon genannt habe, ist ja im Prinzip hat so viel kaputt gemacht, was und quasi was unsere Lebensgrundlage ist. Also wir haben quasi Lebensgrundlage eingetauscht für Lebensbedrohung. Und darauf wollen wir aufmerksam machen. Das ist einmal, es ist eine symbolische Tour. Und deshalb geht die symbolische Tour auch entlang dieser ganzen anderen Widerstandsorte. Weil wir einfach sagen, A14, A44, was auch immer, Leinemarsch, was auch immer auf dieser Strecke liegt, immer geht es dort auch für irgend so ein Projekt um die Zerstörung unserer Lebensgrundlage Natur. Und man hört damit überhaupt nicht auf von politischer Seite, übrigens auch nicht bei den Grünen interessanterweise. Man hört einfach nicht auf, obwohl man ständig und täglich aus den Nachrichten erfährt, wo das hinführt. Hm. Ja, dass wir weltweit Dürren haben, dass wir weltweit wahnsinnige Regensturzbäche haben, dass die Alpengletscher rasant schmelzen, dass die Polareisschilde rasant schmelzen. Wir kommen, also jegliche Klimaforschung sagt, so schnell hatten wir uns das gar nicht vorgestellt, wie das jetzt geht. Und wir sitzen hier und sagen, ja, wir machen aber mal einfach weiter. Und die Vegetationszonen, die im Prinzip Anbauzonen, verschieben sich schon Richtung Norden. Also man hat in Griechenland, in Portugal, in Spanien, in südlichen Ländern so viel Probleme mit dem Anbau mittlerweile von Dingen, die dort immer gewachsen sind, Oliven, man hat Probleme mit der Schafszucht, man hat Probleme mit Tomatenanbau, man hat dort kein Wasser mehr. Und jetzt sind also diese Anbauzonen schon 150 Kilometer nach Norden gewandert. Man wird dort auf diesen Gebieten streckenweise wegen Dürren nichts mehr anbauen können. Und wir gehören jetzt zu einer Region, wo Sachen wachsen, die hier eigentlich nie gewachsen wären. Durch die Wärme, die zunehmende, würde das dann hier wachsen. Und da wäre es doch klug politisch zu sagen, dass wir die Flächen, die wir noch haben, und hier werden ja beste Ackerflächen jetzt untergepflügt, sage ich mal. Nicht nur Wald, sondern auch, es wird ja eine ganze Menge Ackerland umgepflügt, beste Bonität. Und diesen Mutterboden, wenn er mal kaputt ist, das braucht er ewig, bis der sich sozusagen wieder erholt. Das wird jetzt auch noch kaputt gemacht. Wir müssten die eigentlich konservieren wie Gold, damit wir in den nächsten 10, 20 Jahren darauf was anbauen können, was wir vielleicht aus dem Ausland gar nicht mehr importieren können. Wenn die Tomaten halt nicht mehr kommen aus Spanien, weil sie dort gar kein Wasser mehr haben, dann könnten wir sie aber hier noch anbauen, ja. Also es wäre ein Akt der Daseinsvorsorge zu sagen, zuallererst sorgen wir mal dafür, dass wir diese ganzen Flächen sichern, dass wir unsere Ernährungsgrundlagen überhaupt dauerhaft sichern können. Und das sehe ich halt in der Politik, glaube ich, ist das Bewusstsein dafür immer noch nicht da. Und das wollen wir auch mit dieser Tour wollen wir einfach darauf hinweisen und eben auch die anderen Widerstandsgruppen unterstützen in ihrem persönlichen Widerstand vor Ort und eben die Aspekte hervorheben, auch wenn es manchmal umstrittene Projekte sind, wie Tesla beispielsweise. Aber da wollen wir einfach sagen, guckt hin, was mit dem Wasser passiert. Und da sind ja auch mittlerweile schon die vor Ort befindlichen Politiker. Also Woidke selbst, der Ministerpräsident, hat jetzt eingeräumt, dass sie von vielen Schummeleien gar nichts wussten, die da abgelaufen sind. Ja? Dass man dort auch die Behörden, das haben wir übrigens bei der A49 auch, die Behörden werden über bestimmte Vorgänge völlig getäuscht. Die kriegen das gar nicht mit, was da passiert teilweise. Es ist oftmals die Öffentlichkeit, es sind die Bevölkerung, die überhaupt darauf hinweist, ohne uns hätte man niemals mitgekriegt, dass Altlasten verlagert werden ohne Prüfung. Ohne die Bevölkerung wäre das niemals rausgekommen.
Barbara, du hast eben erwähnt, das letzte Baumhaus, das müssen wir vielleicht auch noch ganz kurz erklären, denn der Wald war ganz lange besetzt, um den Ausbau der A49 zu verhindern. Wie lange war der besetzt?
Also losgegangen ist es meiner Meinung nach meiner Erinnerung, 2019 im Herbst, Oktober meine ich. Und das letzte Baumhaus ist gefallen am 8. Dezember 2020, das weiß ich ganz genau. Also über ein Jahr.
Ja, über ein Jahr, ne? So, und Gut, nochmal zurück zur Tour. Von Leuten jetzt, die teilnehmen wollen, die aber vielleicht nicht die gesamte Zeit können.
Ja.
Wie viel Zeit ist da überhaupt eingeplant?
Also es geht ja los am 7.
August
und ankommen wollen sie 2 Wochen später in Berlin. Das wäre der 23. August.
Mhm.
Und ab da soll die Mahnwache dann vom Bundestag stattfinden.
Mhm.
Und man kann sich halt auf der Strecke überall anschließen. Also es gibt immer Etappenziele. Am ersten Tag bis Bad Zwesten, dann geht es weiter circa.
Das machen wir jetzt alles nicht.
Genau,
wo kann man das lesen?
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Das kann ich ja jetzt nicht alles vorlesen.
Nee.
Sondern das gibt es halt auf der Homepage der Dani AG www.danilebt.de heißt die, genau, www.danilebt.de/keine-A49-Tatort-Tour. Und es gibt einen Flyer, den habe ich ja schon geschickt. Da stehen noch mehrere Adressen drauf, Homepages und so weiter, wo man sich dann da erkundigen kann. Und also man kann auf jeder Teiletappe kann man halt dazukommen. Die Tagestouren sind zwischen 79, glaube ich, und 37 Kilometern. Und man kann dann so lange mit radeln, wie man möchte.
Genau, und man sollte immer ein Zelt dabei haben und so weiter. Kann man aber auch alles auf der Homepage sehen. Ne? Es soll zusammen gekocht werden, glaube ich, abends.
Genau.
Also hört sich nach einem ganz tollen Event an.
Ist halt auch so eine Art gemeinschaftlicher Ausflug.
Ja, genau. Und die anderen da kennenzulernen, also wie da eben halt der Widerstand aussieht, dürfte auf jeden Fall auch sehr spannend sein. Also ist ja eine super Idee, auch wenn sie nicht von dir ist.
Ja.
So, beteiligst du dich denn daran?
Also ich werde die erste Etappe bis Bad Zwesten mitverfolgen mit einem Filmer zusammen. Mhm. Wir fahren also an dem ersten Tag mit bis Bad Zwesten und werden eben unterwegs und bei Start Filmaufnahmen machen und Dokumentation machen, Bilder und eben für die Veröffentlichung, für die Pressearbeit, für die Öffentlichkeitsarbeit.
Das wird wahrscheinlich während der gesamten Tour gemacht, ne? Oder?
Das wird während der gesamten Tour gemacht und das mache ich also mit dem Peter Gabriel am ersten Tag und dann für die anderen Tour hat man dann andere Leute und habe ich dann in Berlin bei der Mahnwache wieder dabei zu sein. Also das dann ab dem 23. In Berlin bei der Mahnwache und die wollen ja die Scheibe eben da dem Bundestag irgendwie übergeben. Mal gucken, wie das jetzt geplant ist. Man hat natürlich da Kontakt aufgenommen, auch mit Berliner Widerstandsgruppen, A100 und Fridays for Future, was weiß ich, was da alles kontaktiert wurde. Also das ist ja natürlich auch, muss man sagen, wir haben ja eine riesen Vernetzung gehabt aus dem Widerstand der A49. Und ich habe ja einen riesen Verteiler gehabt, den habe ich ja wieder hergestellt. Ich hatte ja einen Hackerangriff leider Gottes und da hat man so ein bisschen was kaputt gemacht, aber ich konnte einiges wieder rekonstruieren. In jedem Fall bin ich immer noch gut vernetzt und deshalb haben wir natürlich auch zu vielen Gruppen nach wie vor, haben wir auch noch Kontakt. Wir würden wahrscheinlich jetzt auch die Fächer-Bleibt-Bewegung mit ins Boot holen. Die liegt halt nicht auf der Strecke, die liegt halt in Südhessen, insofern ist das nett. Aber mit denen bin ich auch weiterhin noch vernetzt. Und A44, die waren auch selbst hier schon bei unseren Veranstaltungen. Und von daher, wir haben da auch ein altes Netzwerk natürlich aufgegriffen und dann die neuen Widerstandsnester sozusagen hinzugefügt.
Ja, weißt du, ich denke immer über diese Eiche nach, 270 Jahre, so, also das ist ja wirklich alt, in Sekunden vernichtet, wir kriegen irgendwie auch alles kaputt hier, oder?
So. Es ist halt die Menge, also es ist ja diese Scheibe steht ja für eine Menge von Bäumen, es standen ja viele alte Eichen, die um die 300 Jahre oder 320 Jahre alt waren. Und man hat ja nicht nur hier die alten Bäume gefällt, auch im Maulbacher Wald hat man da ja einiges gerodet. Und man rodet ja immer noch. Man muss ja sagen, auch hier roden sie ja in den Seitenstreifen ständig. Und die Bäume, die an den Seitenstreifen stehen, die kriegen ja jetzt von der Hitze und von der Sonne auch schon Schäden, weil sie das ja gar nicht gewöhnt sind. Das ist ja so, als wenn wir sozusagen aus ein Jahr im Keller gelebt hätten und uns dann den ganzen Tag an die Sonne stellen. Da hätten wir ratzfatz Sonnenbrand und würden im Prinzip große Schäden kriegen. Und das kriegen die Bäume auch.
Mhm.
Und die verdorren jetzt teilweise. Das heißt, der Folgeschaden ist auch noch riesig. Es werden halt als Folgeschaden auch noch viele Bäume absterben. Die müssen sie natürlich roden, weil die sonst auf die Autobahn stürzen. Das ist ja klar.
Ja, dann stehen aber wieder andere frei.
Ja, natürlich. Das ist ein Folgeeffekt, weshalb ja auch unser Förster Zuli schon viele Jahre gesagt hat, es wird nochmals Doppelte an Schäden, an Waldschäden dazukommen als Folge der Autobahn. Und wir wissen ja noch gar nicht, was durch die absinkenden Grundwasserspiegel. Ich meine, die haben jetzt hier bei Dannenroth, wo wir jetzt stehen, im Dannenrother Wald, sind die, glaube ich, 12 Meter in die Tiefe jetzt gegangen. Mit anderen Worten, der gesamte Grundwasserspiegel sinkt ja dann mit ab. Ja? Und man sieht auch an den Rändern, an den Böschungen, dass von der Seite das Wasser permanent rausdrückt. Da haben sie jetzt über Monate versucht, der Sache Herr zu werden. Sie haben erst Grünzeugs drauf gemacht, das hat nicht gehalten, ist abgerutscht. Die Hänge sind einfach abgerutscht. Dann haben sie Kies, Schotter, sonst was drauf gemacht, abgerutscht. Dann haben sie angefangen, irgendwie mit Beton kleine Säulen in den Hang rein zu modellieren. Das hat scheinbar auch nicht genützt, auch nichts genützt. Also sie haben da wahnsinnige Probleme. Wir sind hier in der Wasserschutzzone 2. Wir haben hier Quellgebiet, die ganze Ebene, auf die wir drauf gucken, ist Quellgebiet. Hier liegen 3 Brunnen von Dannenroth. Man hat immer schon hier Wasserpfützen oben auf der Oberfläche gehabt, weil hier Quellgebiet ist. In Maulbach ist Quellgebiet, da kriegen sie ebenfalls keine, haben sie riesige Probleme. Da hat so ein alter eiszeitlicher Graben, der Severinusgraben, quasi, der geht jetzt unter der Trasse durch, hat da Erosionen, hat er da bewirkt, die sie nicht in den Griff gekriegt haben. Jetzt haben sie da so eine Art Wasserhäuschen in den Damm reingebaut, wo sie versuchen, das Wasser irgendwie in den Griff zu kriegen. Da haben sie da Matt-Steinquader in den ganzen Damm reingehauen, meiner Meinung nach überhaupt nicht planfestgestellt. Also es zeigt halt, dass sie mit dem Wasser so richtig große Probleme haben. Und wenn jetzt eben diese Absinkung noch kommt, dass der Spiegel absinkt auf Dauer, und dann werden die Bäume ja nicht mehr so gut versorgt. Die stehen ja im Prinzip 12 Meter oberhalb der Trasse jetzt, ja. Und irgendwann ist das Wurzelwerk auch mal fertig nach unten. Und es werden halt noch mehr absterben, mutmaßlich.
Barbara, dann zum Schluss vielleicht noch die Frage, weil viele dachten mit Sicherheit, als im Dezember 2020 das letzte Baumhaus fiel, das war es jetzt. Mhm. Die Gegenseite hat gewonnen. Mhm. Euch gibt es aber immer noch. Mhm. Ihr seid quicklebendig, ihr zeigt Filme in den Kinos, ihr macht diese Fahrradtour hochinteressant, ihr führt immer noch juristische Klagen, ihr klärt immer noch auf. Was gibt euch die Kraft? Was gibt euch die Hoffnung?
Ja, also das frage ich mich manchmal auch, weil es ist sehr anstrengend, muss man sagen. Und wir sind aber Gruppen, die sich gesagt haben, wir können diese Ungerechtigkeit erstens nicht hinnehmen, wir können zweitens nicht einfach tatenlos zugucken. Die A49 ist ja nur ein Beispiel für viele Zerstörungsprojekte. Und es muss jeder an seinem Platz halt darauf hinweisen, es ist unsere menschliche Verpflichtung aus meiner Sicht, darauf hinzuweisen, dass wir hier die Lebensgrundlagen der Lebenden und nicht nur der zukünftigen Bevölkerung. Ja, da denkt man immer in Jahrhunderten. Nein, wir setzen die Lebensgrundlagen von den jetzt lebenden Menschen in Gefahr. Und ich habe eine Nichte, die ist 23, die sagt, sie hat Angst vor der Zukunft. Sie lebt vielleicht noch 50 Jahre nach der derzeit herrschenden Prognose. Und dann sagt sie, was kommt denn da noch auf uns zu? Was hinterlasst ihr uns denn für eine Welt? Also es geht hier um ganz konkret lebende Personen. Und ich finde, man hat die Verpflichtung, wenn man das kann, aufgrund Gesundheit, geistigem Vermögen, Durchhaltevermögen, Bildungshintergrund, dann hat man die Verpflichtung, sich für diese Gesellschaft einzusetzen und für das Wohlergehen der Gesellschaft. Und ich glaube, das treibt alle von uns an.
Und auf der Seite von der Fahrradtour habe ich gelesen, dass eure politische Forderung ganz klar ist, kein weiterer Ausbau von Autobahnen, stattdessen die Verlagerung auf die Schiene, Ausbau des ÖPNVs. Das ging ja eigentlich relativ einfach, nicht wahr?
Es ist ja vor allen Dingen so, dass jetzt eine Studie gezeigt hat, dass diese ganzen neuen Autobahnen und der gesamte Autobahnbau, der jetzt betrieben wird, im Prinzip 20 Milliarden verschlingt, die vollkommen für Unsinnsprojekte ausgegeben werden. Also es ist jetzt wieder überprüft worden. Übrigens, der Bundesrechnungshof hat diese Autobahn auch kritisiert wegen der viel zu hohen Kosten. Und da ist man noch lange nicht mit fertig. Also wir sagen halt, das vorhandene Geld soll man erstmal benutzen für den Ausbau der Schiene und des ÖPNV, aber natürlich auch für die Sanierung der bestehenden Straßen. Weil es nützt doch nichts, wie ich eben schon gesagt habe, wenn wir lauter neue Straßen haben, aber das bestehende Verkehrsnetz, 4000 Brücken bröseln, brechen zusammen und dann hat man eine neue A49, steht aber in der nächsten Brücke, kommt nicht drüber, weil die gerade zusammengebrochen ist oder gesperrt ist. Also man muss sich doch diesen Unsinn mal vor Augen führen. Und da sage ich halt deshalb, ich glaube halt, neue Autobahnen werden deshalb gebaut, weil da ein wirtschaftliches Interesse von Firmen und Lobbygruppen hintersteckt und von der Autoindustrie und weil man damit natürlich politisch viel mehr hermachen kann. Wenn ich jetzt die neue Autobahn einbaue und das rote Kabel da durchschneide, das ist ja viel schöner, als wenn ich sage, ja, also die zusammengebrochene Brücke, Salzbachtalbrücke, die ist jetzt mit der Befahr- oder Schiersteiner Brücke. Ich habe über 20 Jahre in Wiesbaden gewohnt. Ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, wann die Schiersteiner Brücke überhaupt mal in Ordnung war. Jetzt ist sie ja endlich saniert, aber die war ja Jahrzehnte irgendwie nicht in Ordnung. Ja,
und die Lüdenscheider könnten auch einiges erzählen dazu, A45.
Ja, und eben genau. Ne? Ja. Und da sagen wir da erst, weil wir haben doch auch begrenzte Geldressourcen. Auch die haben wir doch nicht endlos zur Verfügung. Und da macht man doch erstmal das bestehende System und das bestehende Schienensystem.
Ja, Barbara, ich danke dir ganz herzlich für das Interview.
Ich bedanke mich für das Interesse. Vielen Dank.